Mich hat bewegt, Rita, was du gerade erzählt hast von der Begebenheit, von dem Kontakt. Und ich glaube, solche Kontakte haben wir alle in den letzten Wochen und Monaten immer wieder. Kontakte, in denen Meinungen auseinandergehen und immer stärker auseinandergehen. Und wir vielleicht sicher sind von dem einen und das andere nicht verstehen. Und das sind herausfordernde Situationen. Du hast es ganz toll beschrieben und bezeichnend beschrieben. Und ich schätze es sehr, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir einander stehen lassen können und den Mensch dahinter sehen. Und den Wert dessen schätzen, dass wir auch nach Corona noch eine Gesellschaft sind und uns auch nach Corona noch in die Augen schauen müssen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, jetzt schon in dem jetzigen Vorgehen miteinander das im Blick zu behalten. Danke dir für deinen Impuls. Das sind herausfordernde Zeiten, in denen wir alle gefordert sind, egal auf welcher Seite der Meinung wir stehen. Vielleicht sah sie genau so aus. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Nichtigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Das ist zumindest der Anfang des Lobgesangs der Maria. Der Lobgesang, der uns in die Adventszeit leitet und uns weiterleitet in der Themenreihe Frauen, starke Frauen in der Bibel. Und so wie Lukas sie beschreibt, diese Maria, welche Worte ihr er in den Mund legt, wundert es mich nicht, dass Maria eine steile Karriere unter den Berühmtheiten der Bibel gemacht hat. Eine stolze, eine fromme Frau, die vielerorts verehrt wird. Eine Verehrung, die wir als Freikirchen vielleicht etwas verlernt haben und vielleicht auch in Teilen wieder neu lernen könnten oder sollten. Doch ich will heute mit euch zusammen 1-2 Schritte zurückgehen und einen Überblick wagen, ein paar Schlaglichter auf ihr gesamtes Leben legen und gemeinsam mit euch auf die Suche machen nach der Maria, die hinter dieser Verehrung liegt. Also nach der Maria, die in ihrem kleinen galiläischen Heimatdorf noch Miriam genannt wurde. Miriam, Maria, so viel wissen wir, war ein junges Mädchen. Kaum älter als 14 muss sie gewesen sein, als sie schwanger wurde. Schwanger mit 14, ohne Heirat, ohne Sicherheiten, damals wie heute, keine Freudenbotschaft. Wie es jetzt genau geschah, ob jetzt durch einen Engel, durch den Geist oder durch einen Mann, das wissen wir nicht und mir ist das heute auch egal, denn heute geht es mir um sie. Denn für sie muss das eine Katastrophe gewesen sein. Schwanger, unverheiratet, ungeplant, ohne Sicherheiten. Stellt euch das mal vor, die Leute reden, die Männer glotzen, die Frauen tratschen und Maria musste dadurch die Blicke ertragen, das Getuschel der Nachbarn, die einem aus dem Weg gehen, aber doch ganz genau hinschauen. Ein Spießrutenlauf jedes Mal, wenn sie das Haus verlässt. Ob sie sich gefreut hat, ob sie damit wirklich einverstanden war, wie würde Josef, ihr Verlobter, mit dem Kind umgehen? Wie würde es überhaupt werden mit diesem Kind? Ich stelle mir vor, dass sie sehr arg haderte zwischen dem harten Alltag und ihrem eigenen frommen Anspruch, zwischen dem Gerede der Leute und dem Plan Gottes. Denn Gott hat es so gewollt, so eingerichtet. War das nicht auch eine große Ehre? Sie selbst, ihr Kind, eingewebt in Gottes großen Plan, den nur Gott versteht, da war jemand, der ihr vertraut der ihr das zugetraut hat. Gott hatte mit ihr was vor, Großes mit ihr vor. Mit ihr, Miriam, Maria aus Galiläa. Sie sollte eine so wichtige Rolle im Heilsplan spielen. War das nicht das, was sich alle jüdischen Frauen wünschten? Den Messias zur Welt bringen? Wer war sie da, dass sie diese Rolle ausschlug? Und sie hielt durch. Das Gerede von außen blieb. Die beschwerliche Reise während der Schwangerschaft kam hinzu und dann die Geburt, wie Lukas sie beschreibt. Ihre allererste. Die erste Geburt in einem Stall. Weit weg von zu Hause. Zwischen Heu und Stroh. Viele Menschen waren da, viele fremde Menschen, eine seltsame Situation für ein Neugeborenes und seine junge Mutter. Und Miriam, Maria, das junge Mädchen aus Galiläa, sog in dieser Nacht alles auf, was sie erlebte. Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie. Wer weiß, wofür das gut war, dass sie diesen Schatz der Geburtsnacht so lang noch in sich trug. Denn das Leben mit diesem Sohn schien nicht nur glorreich zu werden, aber das werden wir noch sehen, wenn wir dem nachgehen, was Lukas uns erzählt. Als Jesus im Alter von 12 Jahren dann die Reisegemeinschaft der Familie unerlaubt verlässt, suchen ihn seine Eltern. 3 Tage lang überall in und um Jerusalem. Als sie das Kind endlich im Tempel finden, bricht es aus ihnen heraus. Wo bist du gewesen? Warum hast du uns das angetan? Warum bist du nicht mitgekommen mit der Sippe? Die Verzweiflung Marias wandelt sich in Wut, gemischt mit Erleichterung. Vorwürfe, die ein Ventil bilden für die durchlittenen Schmerzen. Dein Vater und ich, wir haben dich gesucht. Doch Jesus kümmert die Aufregung der Eltern gar nicht. Seelenruhig sitzt er mit den Schriftgelehrten im Tempel und diskutiert über die Schrift. Ha, warum habt ihr mich denn gesucht? Fragt er. Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Das hat gesessen. Jesus antwortet gelassen, angriffslustig, fast schon pubertär. Er sieht nicht die Sorgen seiner Eltern, auch nicht die Furcht um ihn, um ihren Jungen. Und so geht es weiter. Jesus lebt nicht wie die anderen Jungs. Er heiratet nicht. Er bekommt keine Kinder. Vielleicht fängt er eine Ausbildung als Zimmermann bei seinem Vater an, doch auch die gibt er auf, als er Mitte 20 in die Welt zieht. Er lässt die Familie zurück und geht alleine los. Er beginnt, vom Reich Gottes zu reden, sucht sich Freunde und Unterstützer gegen das politische System. Wie Maria das erlebt hat, wissen wir nicht. Sicher ist, ihr Jesus, ihr Erstgeborener, ist fort, nicht mehr in der Nähe. Und als Jesus dann mal mit seinen Jüngern in der Nähe gewesen war, gehen sie einmal hin. Sie nimmt die ganzen Geschwister mit und will ihnen sprechen, will einfach mal ihren Sohn sehen, ihm nahe sein. Doch Jesus ist so umringt von Menschen, sie kommt gar nicht an ihn heran. Und als zu ihm durchdringt, dass seine Mutter da ist, weist er sie ab. Er will nicht mit ihr sprechen. Wer ist meine Mutter? Wer meine Brüder? Die, die Gottes Wort hören und tun, das sind meine Mütter und Brüder. Boah, das hat gesessen. Blutsverwandtschaft gilt nicht mehr. Mutterschaft gilt nicht mehr. Gemeinsam groß werden unter Geschwistern gilt nicht mehr. Die, die Gottes Wort hören und tun, das sind meine Mütter und Brüder. Ich stelle mir vor, wie Maria diese Worte treffen, wie sie nicht mehr an ihren eigenen Sohn herankommt, wie er fremd wird. Wie schlimm mag das für Eltern, für eine Mutter gewesen sein, dies zu erleben. Immer wieder dringen die Nachrichten von ihrem Sohn zu ihr, gefiltert, interpretiert von vielen Ohren. Die einen sind begeistert von ihm, finden das gut, ermutigen sie. Die anderen sind empört, verunsichert von seinen radikalen Worten. Und sie, Maria. Es war klar, dass Jesus seine ganze Familie mit seinem Auftreten auch in Gefahr brachte. Es war klar, dass er sie und also seine Eltern damit auch irgendwo in Gefahr brachte. Denn alle wussten, wer seine Mutter war, wer seine Geschwister waren, die Leute redeten und Maria musste es ertragen. Bis hierhin teilen vielleicht viele Eltern das Schicksal von Maria. Ein Kind, das sich von seinen Eltern entfremdet, weggeht von der Heimat, sich von zu Hause entfremdet, das passiert. Das ist nicht schön, aber das passiert. Damit muss man vielleicht sogar rechnen, wenn ein Kind geboren wird, wenn man es großzieht und aufwachsen sieht. Keine Mutter, kein Vater wünscht sich das, aber es ist ein natürlicher Vorgang, dass Kinder erwachsen werden und eigene Wege gehen, auch Wege, die den Eltern unter Umständen nicht schmecken. Doch für Maria wurde es mehr als das. Die Grausamkeit, die sie und ihr Sohn in den letzten Tagen ihres Lebens aushalten musste, übertrifft alles, was die junge Mutter in ihren schlimmsten Albträumen befürchtet haben musste. In den letzten Tagen vor dem Passafest war Maria wie immer nach Jerusalem gereist. Die Situation hatte sich zugespitzt. Die Gerüchte über ihren Sohn überschlugen sich beinahe. Sie musste ihn sehen, ihren Ältesten, sehen, was da vor sich geht, mal leibhaftig vor ihm stehen, wenn auch nur von Weitem. Von gewaltsamen Aktivitäten war die Rede, von politischen Konsequenzen. Jerusalem war in Anspannung. Der Hohe Rat, die politische Besatzungsmacht war in Aufruhr, die Luft war zum Schneiden, die Ruhe vor dem Sturm. Und sie, Maria, mittendrin. Und dann musste sie erfahren, dass Jesus gefangen genommen wurde. Wie mag sie sich gefühlt haben? Was mag sie gedacht haben? War sie wütend wie eine Löwin um ihre Kinder? Oder war sie gelähmt und machtlos? Konnte nicht einmal zusehen? Oder hat sie vielleicht wirklich irgendwo da schon Gottes Plan erkannt? Doch so fromm und gläubig sie auch gewesen sein mochte, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihre Gefühle völlig unter Kontrolle hatte. Dass sie nicht mit Gottes Plan gehadert hat, in dem Moment, als sie unter dem Kreuz stand und die Schreie ihres Sohnes hören musste. Maria, die Mutter Jesu, hat an Karfreitag ihren erstgeborenen Sohn verloren und wurde damit zum Teil von Gottes Plan. Aber zu welchem Preis? Maria, die Mutter Jesu, ist nicht nur die glorreiche, reine, jungfräuliche Mutter Gottes, als die sie manchmal verehrt wird. Maria, die Mutter Jesu, ist auch die Frau, die aufgrund von Gottes Plan viel erleiden musste. Sie war eine, die das Leben kennt, die vor Gott gelebt hat, an ihn geglaubt hat, für ihn gelitten hat. Damals, als sie schwanger wurde, da wusste sie noch nicht wirklich, was da auf sie zukommen wird, wie das Leben sich entwickeln wird. Und wenn sie es gewusst hätte, ich weiß es nicht, vielleicht hätte sie zurückgezogen, gesagt, Gott, ich bin zu jung, nicht mit mir. Such dir jemand anderes. Vielleicht können wir sogar heute von Glück sagen, dass sie nicht wusste, was auf sie zukam. Dass sie sich eingelassen hat auf Gottes Plan. Maria, die Mutter Jesu, sie steht im Lukas-Evangelium im Spannungsfeld zwischen dem prophetischen Lobgesang am Anfang, den ihr hier stehen seht, und der Verzweiflung unter dem Kreuz. Maria, eine wirklich starke Frau, die damit jegliche Verehrung verdient hat. Sie wird zum Vorbild darin, sich selbst auch von Gott in einen größeren Plan einfügen zu lassen. Wie oft hadern wir, wenn wir unsere Lebenssituation gerade nicht verstehen? Wie oft ringen wir, wenn wir nicht mehr weitersehen? Wie oft zweifeln wir, wenn das Leben zu ruckeln beginnt? Ich selbst oft, sehr oft, und ich gebe es zu, in den letzten Wochen und Monaten gerade noch mehr. Maria ist mir hierin ein Vorbild. Sie hat an Gott festgehalten. Sie hat ihm vertraut, nicht losgelassen. Selbst als es herausfordernd wurde, selbst in Zeiten größter Not und vieler Zweifel hat sie sich an Gott gehalten, vertraute darauf, dass es gut werden würde. Und ich merke, wie sie mich inspiriert. Ich möchte von Maria lernen, so zu vertrauen wie sie, zu glauben, auch wenn es herausfordernd wird. Gott helfe mir dabei, Gott helfe uns dabei. Amen. Die Gedanken, die jetzt angeklungen